Ich habe diesmal keine direkten Grüße mitzubringen. Wir waren ja mit Bruder Osterroth in London und in Birmingham, hatten einige Versammlungen, aber mehr oder weniger Neuland in Birmingham, in einer großen Baptistengemeinde. Mal sehen, was Gott da tun wird. Der Prediger war sehr bewegt, bat um Kassetten, wollte mehr hören von dem, was Gott getan hat. Wir können ja nur predigen. Den Rest, den muss Gott tun. Aber wie das bei mir so manchmal ist, ich achte nicht auf Gebäude oder auf Leute. Wenn es um die Wahrheit geht, muss ich sie predigen. Und auch darüber, dass alle Denominationen auf dem Wege nach Rom sind. Und ehe ich mich versehen hatte, habe ich auch in dieser Baptistengemeinde vom Papst als dem Antichristen gesprochen und von allen Gemeinden, die jetzt nach Rom zurückgehen. Und ich merkte, dass das schon für sie ein ganzer Schritt zu viel war und eine ganze Portion zu viel und so weiter und so weiter. Aber sie haben ja nach der Predigt noch das Abendmahl gefeiert, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Wie gesagt, wir können das Wort nur verkündigen und Gott hat mir da Gnade geschenkt, mich einfach nicht zu fürchten, was immer kommen mag, sondern zu verkündigen, was verkündigt werden muss. Und in London habe ich mir unter unseren Brüdern auch wieder eine Laus in den Pelz gesetzt, wie man das im Volksmund sagt. Es haben unsere Brüder speziell in all den Gemeinden in Amerika und in England so gewisse Formen der Tradition und der Denominationen übernommen. Und speziell in England, der Chor hat seine eigene Extrakleidung und sie haben Bischöfe eingesetzt und so weiter. Und der Bischof ist dann der Ehrenmann, obwohl sie an die Einheit Gottes glauben, auf den Namen Jesu Christi taufen und dafür kämpfen, was nur in ihrer Kraft ist. Und andererseits doch Dinge mitgenommen und eingeführt, die nicht richtig sind. Ich war vor kurzem im Hause eines solchen Bischofs und man sollte nicht glauben, ein Mann, der die Einheit Gottes predigt, der auf den Namen Jesu Christi tauft, im Talar gekleidet, mit einem Kreuz, vorne hing das Kreuz groß herunter und so weiter. Und solche Dinge geben mir dann eine doppelte Inspiration. Ich brauche dann um nichts mehr zu sorgen. Und dann habe ich da sagen müssen, es genügt nicht, an die Einheit Gottes zu glauben, und es genügt nicht, auf den Namen Jesu Christi getauft zu sein. Wir müssen zurückkommen zu dem biblischen Muster der Apostel. Amen. Und habe gesagt, mit euren Bischöfen und so weiter, das müsst ihr auch vergessen und biblisch ordnen. Und dann wurde alles sehr leise. Vorher Halleluja und Preis sei dem Herrn. Und anschließend kam dann das große Schweigen. Aber auch da, wer die Wahrheit predigen muss, der muss sie predigen. Wir können keine Rücksicht nehmen. Und als dieser liebe Mann dann am Schluss noch fragte, ob sie denn für mich auch ein Liebesopfer erheben sollen, habe ich abgewinkt und gesagt, meine Reise ist schon bezahlt. Ich wäre froh, wenn sie sich bezahlt gemacht hätte, indem ihr Gottes Wort annimmt. Und dann war das schon wieder alles in Ordnung. Ja, es sind so Erfahrungen, die man sammelt, besonders dann, wie es diese beiden Male geschah, dass ich da predige, wo ich noch nie vorher gepredigt habe. Und dann muss eben einiges doch gesagt werden. Nun, hier zu uns, sehr oft passieren Dinge ganz schnell. Heute hörte ich von einem Fall in Düsseldorf, ein 18-jähriges Mädchen steht vor dem Abitur, geht mit ihrer Freundin über die Kreuzung, ein Fahrer hat Rot nicht beachtet und sie wurde nicht nur so verletzt, sondern auch geistig ein wenig behindert und soll in die Anstalt gebracht werden. Große Not ist ausgebrochen. Wenn man alles so hört, was plötzlich geschehen kann und an Not und Elend unter dem Volke ist, dann können wir dankbar sein, dass es uns so ergeht, wie es uns ergeht. Manchmal tut es uns sogar gut, zu wissen, dass wir nicht die einzig Leidgeprüften sind, nicht die einzigen, die manches zu tragen und zu erdulden haben. Wir dürfen dankbar sein, dass es uns wirklich so geht, wie es uns geht. Wir haben Wohnung, wir haben Nahrung, wir haben Kleidung und, was ja noch am wichtigsten ist, geistliche Speise zur rechten Zeit, Gottes geoffenbartes Wort. Ihr Lieben, das erkennt man immer mehr, speziell dann, wenn man in Gemeinden kommt, die einfach gar nichts von dem wissen, was Gott für diese Zeit verheißen hat, geschweige, was er getan hat. Und wie wir ja auch so vernommen haben, die Kritik an unserem Herrn in unserem Lande durch Bände so stark sind oder ist wohl die stärkste Kritik, die je ein Mensch am Christentum, an Christus, an den Evangelien, an den Briefen, an den Aposteln geübt hat, dass dieser Mann sich so weit vergisst. Ein Zögling der römischen Kirche, ein Mann, der wohl aus einem Kloster in das andere ging und seine gesamte Laufbahn so durchgemacht hat, bis es jetzt bei ihm dann überschäumte und er austrat und sich als Atheist erklärte, aber riss natürlich oder reißt in seinen Darlegungen alles runter. Unseren Herrn, der sich getäuscht hat, die Apostel, die gelogen und betrogen haben, die Evangelien, die irgendwann später geschrieben wurden, eine wirklich traurige Sache in unserem Lande. Und wenn man sowas liest, ich habe die Bände im Büro, dann steigt es doch in uns auf, o Herr, wie lange noch wirst du das alles ansehen? Bis du Gericht hältst oder dich offenbarst. Wir hatten ja eine Epoche, als man Gott für tot erklärt hat. Und in uns stieg es auf, o Gott, erweise du dich als der Lebendige. Ihr wisst ja, wie es uns dann in solchen Fällen geht. Irgendjemand der älteren Kirchenfürsten hatte mal gesagt, 99% der Heiligen Schrift ist glaubwürdig und dieser Mann dreht es um und sagt, das Gegenteil könnte wahrer sein. Das muss sich ein Mensch mal vorstellen. Aber Gott wird auch da den Sieg davontragen. Es muss so sein. Auch dieser Mann in England, der den Propheten Mohammed ja nun irgendwie gepackt hat unter dem Titel satanische Verse, für den haben sie jetzt bereits 10 Millionen Dollar ausgesetzt. Wer ihn tötet, bekommt 10 Millionen Dollar, weil er nur das eine, was im Koran, wohl in der 53. Sure, ausgelassen wurde, aufgegriffen hat Da hat nämlich Mohammed tatsächlich gesagt, dass er in dem Gespräch mit Gabriel unterbrochen wurde. Ihr wisst ja, er stellt den Anspruch, dass der Himmel erhellt wurde und dass Gabriel ihm erschien und ihm den Koran diktiert hat. Und plötzlich wurde er unterbrochen und er sollte, um das Heidentum zu retten, sollte er drei Göttinnen mit in sein Programm einbeziehen. Er, der an einen Gott zu glauben hatte. Und das hat er dann auch so ausgesprochen und später dann verworfen. Aber dieser Mann greift das auf und erklärt das, dass der Satan da mitgemischt hat und hat natürlich alles auch mit runtergerissen. Wir sehen, dass keiner mehr Halt macht, weder hier noch da noch sonst irgendwo. Wir leben in der Tat in einer Zeit ohne Gottesfurcht. Und man muss fragen, ob die Menschen nicht dabei sind, ihre klare Überlegung zu verlieren. Sie wissen nicht mehr, was sie tun. Sie wissen nicht mehr, was sie tun. Gott sei Dank, dass wir noch bei Verstande sein können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so sehr es mich und uns schmerzt, wenn man unseren Herrn so demütigt, so schimpfiert, ja sogar sagt, der historische Jesus ist ja gar nicht erwiesen. Man weiß überhaupt nicht, ob er je gelebt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und für uns etwas so Kostbares. Er lebt in uns. Er ist auferstanden. Es gibt noch Menschen auf Erden, denen er sich offenbart, zu denen er spricht. Menschen, die ihn noch heute erleben können, wie unsere Brüder und Schwestern ihn am Anfang erlebt haben. Je mehr diese Kritiker auftreten, umso größer wird in uns das Verlangen, dass Gott sich wirklich noch einmal offenbart. Wir könnten schreien oder ausrufen, wie Simson damals: Herr, noch einmal. Und wir haben die Verheißung im Hebräerbrief, dass Gott noch einmal Himmel und Erde bewegen wird. Und dass alles, was erschüttert werden kann, erschüttert werden wird. Dass Gott eine gnädige Heimsuchung vor der Wiederkunft Jesu Christi aus Gnaden schenken wird, das glauben wir alle von ganzem Herzen. Möge Gott auch diese Bibelstunde und Gebetsstunde segnen, dass wir die Zeit auskaufen. Es ist wirklich eine böse Zeit, eine ernste Zeit, die letzte Zeit und andererseits eine herrliche Zeit, wie sie nie auf Erden war. Als ich dieses Lied wohl in der dritten Strophe mitgesungen habe, hier aus Nummer 8, dachte ich an ein Zitat von Rockefeller, wohl dem reichsten Mann der Vereinigten Staaten seiner Zeit, vielleicht heute noch. Hier heißt es: Du machst den Armen reich, du machst den Armen reich. Rockefeller sagte einmal: Soll ich euch sagen, wer der ärmste Mann auf Erden ist? Und alle waren erstaunt, dass er als der Reichste nun sagen wollte, wer der Ärmste sei. Der sagte dann so mit seiner saloppen Art: Der ärmste Mann ist der, der außer dem Geld nichts anderes besitzt. Ein schönes Statement. Was nützt einmal Geld und Vermögen? Und wenn der Mensch die ganze Welt gewönne und Schaden nehme an seiner Seele, was hat es ihn dann genutzt? Gar nichts. Der reiche Mann hat seine Augen zu spät aufgetan. Besser wäre es gewesen, er hätte sie früher aufgetan. Er tat sie auf, als es zu spät war. Ihr wisst ja, ich nehme mir die Freiheit und wechsle das Bild. Der arme Mann war der reiche Mann und der reiche Mann war der arme Lazarus. Hier auf Erden war der eine reich und dort arm dran. Hier war der eine arm, aber da war er in Abrahams Schoß. Nicht das, was hier auf Erden ist, zählt, sondern das, was Gott in uns hineingelegt hat. Suchet euch nicht Schätze, die auf Erden sind, sondern trachtet nach dem, was droben ist. Denn da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die Reichen haben es schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Und deshalb sind wir ja auch so gut in das Reich Gottes hineingekommen, weil wir keinen großen Ballast zu tragen hatten. Unser Herr spricht, ihr wird ein Nadelöhr durch das Kamel, ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen. Als ihr wisst ja, damit ist wahrscheinlich doch diese Nadelöl oder Pforte in Jerusalem gemeint, wo sich alle bücken mussten, tief runter, bis sie reingehen konnten. Da konnte keiner aufrecht gehen. Sie mussten alle sehr, sehr tief runter, um da durchgehen zu können. Wie das auch immer ist, unser Herr spricht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was beim Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Bruder Russ hat angekündigt, dass wir Fragen beantworten werden mit Gottes Hilfe. Wer hat eine Frage, die wichtig ist für uns alle oder für den Gesamtaufbau der Gemeinde oder wichtig genug, um beantwortet zu werden? Wer möchte sie stellen? Bitte schön. 1. Korinther 12 von Vers. Ja, das ist natürlich ein Thema, über das man sehr, sehr lange sprechen kann. Ich weiß nicht, ob wir das hier so an einem Abend oder an einigen Abenden durchnehmen können. Darf ich wissen, um welch einen Punkt es in diesen beiden Kapiteln geht, der vielleicht beleuchtet oder erklärt werden soll? Was ist die direkte Frage? Ja. Ja, es ist also wirklich so, dass durch die Geistestaufe werden die Geistesgaben in das Herz des Menschen gelegt. Und zwar alle 9 Geistesgaben sind in der Ausgießung des Heiligen Geistes enthalten. Aber die Betätigung der Gaben ist dann verschieden. Zum Beispiel finden wir nicht, dass Frauen Teufel austreiben, dass sie Kranken die Hände auflegen oder das Evangelium predigen und so weiter. Aber wir finden, dass sie weissagen können, dass sie in Zungen reden können, dass sie auslegen können. Es sind, die Gaben sind ein- und aufgeteilt. Man muss zu diesen Kapiteln die Apostelgeschichte lesen, um die praktische Auswirkung der Gaben auch zu sehen, wie sie gehandhabt worden sind. In jedem Fall, obwohl durch die Fülle des Geistes oder Geistestaufe oder es gibt ja verschiedene Begriffe dafür, wie gesagt, wird der Mensch in den Leib Christi hineingetauft, nämlich durch einen Geist. Und dieser eine Geist wirkt alles in allem. Wir lesen das hier in Vers 6 oder schon von Vers 5 im gleichen Kapitel. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, doch nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und jetzt kommt es. Jedem, nicht einem oder zweien, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten, das heißt zum Aufbau der Gemeinde, verliehen. So wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes. Es ist in der Tat so, und das haben wir hier, diese beiden Geistesgaben, haben wir, glaube ich, im Laufe der Jahre am meisten, am eindruckvollsten erlebt, dass durch die Offenbarung des Geistes in der Tat göttliche Weisheitsrede in Offenbarung des Wortes, in der Erkenntnis und so weiter, durch den Geist geschenkt wurde. Wie oft haben wir es erlebt, sei es bei dir, bei mir, bei uns, die wir hier gedient haben, wir wussten gar nicht, was kommen wird. Aber es kam. Es kam durch Offenbarung. Wir haben es nicht mitgebracht. Es wurde uns hier von Gott durch die Inspiration des Heiligen Geistes geschenkt. Und manchmal, ich habe gerade hier einen Brief, bisschen rausgezogen aus der Dings. Ich lese euch mal extra die ersten paar Worte oder Zeilen vor. Und diesen Leuten werde ich Bescheid sagen müssen. Ist aus unserem Nachbarland, deutscher Sprache. Und es heißt hier, unser geliebter, teurer Bruder Frank, ich habe wieder einmal das herzliche Bedürfnis, dir ein paar Zeilen zu schreiben, denn am Telefon kann ich mich nicht so ausdrücken, wie es mir ums Herz ist. Ich muss dir erneut sagen, wie sehr ich unserem geliebten Herrn dankbar bin, dass er dich uns geschenkt hat. Wir können es nicht genug schätzen, so einen begnadeten Gottesmann persönlich kennen zu dürfen, beziehungsweise in der gleichen Zeit mit ihm zu leben. Alles gut und schön. Aber der Herr sagte selber in seinem Fleische, Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Man muss wachsam sein und aufpassen. Aber ich lese noch ein bisschen weiter. Es heißt hier dann weiter, es ist beglückend und überwältigend zugleich, wie sehr dich der Herr segnet und gebrauchen kann. Und dieser Segen strömt wieder auf das Volk in überreichem Maße zurück. Es scheint mir wirklich so, als ob wir in den Zeiten der Apostel leben würden, und wir ihr Wirken miterleben dürfen und so weiter und so weiter. Alles schön gut. Die Leute werden gesegnet. Aber der Dank gebührt nicht einem Menschen. sondern wirklich Gott allein. Amen. Denn was haben wir gehabt? Nichts haben wir gehabt. Und was hätten wir heute, wenn es uns Gott nicht geschenkt hätte? Noch immer nichts. Stimmt's? Und deshalb, wenn hier geschrieben steht, jedem wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Wir bekommen eine Gabe, einen Dienst oder die Geistestaufe nicht für uns. Wir bekommen sie, um dann dem Leibe Jesu Christi dienen zu können. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen. Nicht du für dich, nicht ich für mich. Gott gibt mir, Gott gibt dir für uns alle, damit alle Glieder durch das, was er schenkt, gesegnet werden. Es sind also hier die 9 Geistesgaben aufgezählt. Wir glauben, dass Gottes Wort von Anfang bis zu Ende gilt. Und wir sagen mit Paulus, wie er es hier in 1. Korinther 14, Vers 1 zum Ausdruck bringt: Jaget also der Liebe nach, doch bemüht euch auch um die Geistesgaben, besonders um die Gabe der prophetischen Rede, in der anderen Übersetzung um die Gabe der Weissagung. Und da haben wir jetzt einen Punkt. Wenn es um lehrmäßige Dinge geht, dann haben wir die Antwort hier irgendwo in der Heiligen Schrift. Wenn es aber um persönliche Dinge geht, da sagte Bruder Brenham wörtlich, als er darüber lehrte, dass dann die Gabenträger zusammenkommen sollen und vor dem Herrn sein, damit durch den Heiligen Geist, sei es durch Zungenrede und Auslegung, sei es durch Weissagung, dem betreffenden Menschen, der in Not ist, der eine Antwort braucht, aber es ist keine lehrmäßige Antwort, sondern eine Antwort für sein Leben oder sei es, worum es auch gehen mag, dass diese Antwort dann durch die Gaben des Geistes, durch den Heiligen Geist gegeben werden kann. Und so wird dann die Gabe wieder zum Nutzen derer, die in Not sind. Und ich meine, wir sind alle in Not. Wer von uns hätte nicht gern mal eine Antwort über diese oder jene Sache oder Frage? Und was wünschten wir, dass Gott helfen würde? Und schaut, liebe Geschwister, wir glauben von Herzen daran. Wir glauben nicht, dass jemand, der weiß sagt, Psalm 23 wiederholen muss. Ich bin der gute Hirte und ich führe euch auf grüne Weide. Das ist keine Weissagung. Die hört man in der Pfingstbewegung immer wieder. Oder ich bin der Herr, ich bin in eurer Mitte, ich segne euch. Das hat er schon verheißen. Oder so spricht der Herr, ich bin alle Tage bei euch bis an das Ende der Welt. Das steht schon geschrieben. Das alles sind keine Weissagungen. Weissagungen sind das, wenn der Agabus den Gürtel eines Paulus nimmt, sich damit bindet und sagt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird in Jerusalem überantwortet und gefangen genommen und viel leiden müssen. Dasselbe geschah mit den 4 Töchtern des Philippus, die ebenfalls die Gabe der Weissagung hatten. Sie sagten nicht, so spricht der Herr, ich bin der gute Hirte, sondern sie haben in der gleichen Richtung geweissagt, haben diesem Manne gesagt, was ihm widerfahren würde. Durch Weissagung wird der persönliche Wille Gottes, der einem Menschen zugedacht ist, geoffenbart. Es gibt eigentlich, was die Weissagungen betrifft, auch da verschiedene Arten. Es gibt auch die Weissagung, dass wenn Ungläubige in die Gemeinde kommen, dass die Gedanken ihrer Herzen geoffenbart werden und sie auf ihr Angesicht fallen und schreien, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Stell dich vor, wie es ja oft auch im Dienste Bruder Brennens war, dass er einfach durch Offenbarung den Leuten gesagt hat, mit welchen Gedanken sie gekommen sind, was ihr Vorhaben war und so weiter. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf ihr Angesicht zu fallen. Ich denke da besonders an die beiden Brüder, an den Leo Mercer und an den Gene Gould. Das waren zwei ganz elegante Vagabunden. Und die haben sich extra schön gekleidet und kommen zu Bruder Brennan und sagen, wir kommen von der Kriminalpolizei und wir sind geschickt worden, um hier zu untersuchen, ob die Sache hier so richtig läuft und so weiter. Und ehe die überhaupt weiterreden konnten, sagte Bruder Brennan, ihr seid zwei Lügner und zwei Vagabunden, ihr seid der und der und du bist der und der und kommt von da und da. Und wie vom Schlag getroffen, waren sie auf ihren Knien und taten Buße in Sack und Asche. Das ist der Geist Gottes. Ich habe diese beiden Brüder persönlich im Juni 1958 kennengelernt. Das ist Offenbarung. Das ist, so spricht der Herr. Nicht Wiederholung von irgendwelchen Bibeltexten oder Sprüchen, die so allgemeiner Art sind, sondern so gezielt, wie der Geist Gottes durch göttliche Weisheitsrede, Erkenntnisrede, wirklich sein Reden hier aus der Bibel erleuchtet, offenbart zum Vorschein bringt. So wird durch die Gaben des Geistes, sei es durch Zungenreden und Auslegung, was beides zusammen der Gabe der Weissagung gleichkommt, oder eben durch die Gabe der Weissagung direkt, wird der Wille Gottes geoffenbart. Wer kann hier Beispiele geben? Wir haben ja in früheren Jahren mit Sicherheit eine ganze Anzahl Dinge wirklich erlebt, die Gott geoffenbart hat, die er geredet hat und die hundertprozentig auch eingetroffen sind. Ich glaube, unser Bruder Juri hat noch Vers 30 erwähnt. Stimmt's? Habe ich das richtig gehört vorhin? Könnte sein. In 1. Korinther 12, in Vers 30 steht, haben alle Heilungsgaben, reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprachen auslegen. Immer ein Fragezeichen und Fragezeichen. Vorher steht schon, sind etwa alle Apostel? Nein, es können nicht alle Apostel sein. Sind etwa alle Propheten? Nein, es können nicht alle Propheten sein. Sind alle Lehrer? Nein, es können nicht alle Lehrer sein. Besitzen alle Wunderkräfte? Nein, es können nicht alle Wunderkräfte besitzen. Sonst könnten wir uns ja vor Wunder gar nicht mehr retten. Das wäre ja dann wahrscheinlich zu viel. Und dann geht es immer weiter. Haben etwa alle Heilungsgaben? Eben nein. Und dann reden alle mit Zungen, können alle die Zungensprachen aushängen? Nein. Und dann kommt es eben dahin, dass der Geist Gottes austeilt, dem einen das, dem anderen jenes. All die Glieder werden zu ganz verschiedenen Aufgaben und Diensten in der Gemeinde gebraucht. Aber die Gaben müssen da sein. Ob ich sie habe, ob du sie hast. Wer sie hat, spielt keine Rolle. Aber sie müssen da sein. Wenn ich nicht Apostel bin, musst du es sein. Bist du nicht Lehrer, muss ich es sein. Bist du kein Prophet, muss ich es sein. Versteht ihr, was ich meine? Die Dienste müssen da sein. Die Gaben müssen da sein. Und wenn wir daran glauben, dass das Ende so sein wird, wie der Anfang war, dann wollen wir Gott für unsere geliebten Geschwister danken, die gekommen sind, um uns solche Fragen neu vor Augen zu führen, dass wir beten, bis Gott sich wirklich einem jeden geoffenbart hat und alle geistgetauft wurden und dann aber auch sich dem Geiste unterordnen, nicht nur im Geiste leben wollen, sondern auch im Geiste wandeln wollen, nicht in die Brust werfen, sondern demütig mit Gott gehen. Und wie gesagt, ihr seht auch das hier vielleicht. Es ist ein großer Unterschied zwischen Propheten im Alten Testament und Propheten im Neuen Testament. Ich hoffe, das wisst ihr. Die Propheten des Alten Testaments haben in der Prophetie die Dinge angekündigt, die kommen würden. Die Propheten im Neuen Testament legen diesen von den Propheten geoffenbarten Ratschluss Gottes dar. Und dann können zwei, drei in einer Versammlung nacheinander reden. Und wenn einem, der da sitzt, plötzlich eine Offenbarung zuteil wird, das heißt, wenn einer spricht und er trifft den Kern der Sache nicht, aber einer, der da sitzt und zuhört, dem wird es plötzlich gezeigt und geoffenbart, dann steht er auf und sagt das, was Gott ihm geoffenbart hat, und dann kann der, der vorne spricht, weiterreden. Habt ihr das alle gelesen? Natürlich, es steht hier, 1. Korinther 14, von Vers 29. 1. Korinther 14, Vers 29. Propheten sollen gleichfalls nur zwei oder drei zu Worte kommen und die anderen sollen sich ein Urteil darüber bilden. Wenn aber einem anderen, der noch da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen, denn ihr könnt alle einzeln als prophetische Redner auftreten, damit alle Belehrung empfangen und alle ermahnt werden. Merkt ihr, worum es geht? Hier geht es in der Tat um den prophetischen Dienst innerhalb der neutestamentlichen Gemeinde. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt in diesem prophetischen Zeitalter einen solchen Dienst hatten. Und ich wage zu sagen, dass wir die Fortsetzung in dem gleichen Geiste jetzt haben und erleben dürfen durch die Gnade Gottes. Es hat keinen Kurswechsel gegeben. Wir haben dem Worte Gottes nichts hinzugefügt, sondern durch die Gnade Gottes sind uns die Dinge, die wir gehört haben, klarer geworden, gewisser geworden. Wir haben sie tiefer erkannt und eine bessere Übersicht bekommen. Aber im Grunde genommen haben wir jetzt und erleben wir jetzt die Fortsetzung des prophetischen Dienstes, die Fortsetzung des lehrmäßigen Dienstes, die Fortsetzung eines apostolischen Dienstes. Nun wird irgendjemand sagen, ja, zum Schluss vereinigst du das alles noch da vorne so schön mit dir selber. Ich will euch was sagen. Wenn Gott in Not gerät, dann kann er einen auch zu vielen Dingen gebrauchen. Paulus sagt, oder was schreibt er hier? Er sagt, ich bin ein Lehrer, ein Apostel und so weiter, ein Prediger des Evangeliums. Wenn gepredigt werden muss, ist man Prediger für Gott. Wenn gelehrt werden muss, ja, dann muss man lehren. Muss der prophetische Teil dargelegt werden? Ja, bitteschön, Herr, hier bin ich. Wenn du jemand anders hast, gut, hast du keinen, dann nimm es auch mit mir, so wie es eben kommt, und lass es gut sein. Und wir haben gespürt, dass eben dann, wenn wirklich eine göttliche Berufung vorliegt, dass weder Hochmut noch Entgleisung noch irgendetwas Eigenes aufkommen kann. Und Gott sorgt dafür. Und ich habe es oft genug gesagt, und ich meine das wirklich. Ich würde predigen, was ich predige, wenn alle Propheten und alle Apostel vor mir säßen und zuhören würden. So gewiss bin ich, dass ich nicht mich predige oder meine Erkenntnis, sondern Jesus Christus als Herr und das Wort Gottes, wie es uns in der Heiligen Schrift geoffenbart wurde. Und wenn die Menschen es erkennen, sogar schreiben, nur wollen wir es beherzigen und beachten, dass niemand viel Redens von einem Menschen macht. Was sagt Paulus? Der eine, ich gehöre hier, Kephas, Paulus und so weiter. Und er sagt, wer ist etwa für euch gestorben? Paulus oder Petrus, ist nicht Christus für uns alle gestorben? So bemühen wir uns auch in der Tat, dass wir weder Paulus predigen, noch Petrus, auch Bruder Brenhim nicht. Es kommt vor, dass wir die Männer Gottes erwähnen, weil Gott sie gebraucht hat. Aber die Predigt ist das Wort. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Wir könnten, wie gesagt, gerade was die Betätigung und den Gebrauch der Geistesgaben anlangt, könnten wir manches sagen. Wisst ihr, was mir aufrichtig lieber wäre, wenn wir alle erst einmal ganz kräftig mit dem Heiligen Geist getauft würden? Und dass man dann die Belehrung in Verbindung mit Ausführung des Dienstes geben könnte. Sollen wir uns einigen, teure Geschwister, dass wir mit Ernst Gott darum bitten wollen, auszuharren und wirklich beharrlich zu sein, bis wir mit Geist und Feuer getauft worden sind. Und ich bin der Überzeugung, dass alle, die dieses Erlebnis schon einmal gemacht haben, einen noch größeren Schrei in ihrer Seele haben, ein neues Erlebnis mit Gott zu machen. So frisch und so lebendig, dass es uns nicht so ergehen mag, wie auch da erwähnt wurde, dass irgendjemand ein Buch geschrieben hat, habe ich ja vor kurzem hier noch gesagt, über alle neuen Geistesgaben. Und als er fertig war, kam er zu Bruder Brenhim und sagte zu ihm, ja, Gott gebraucht dich so wunderbar in der Betätigung der Geistesgaben. Kannst du mir darüber Aufschluss geben? Er hat aber darüber geschrieben. Hat schon alles darüber geschrieben. Kannst du mir sagen, wie sie funktionieren? Er sagt, ich habe darüber geschrieben, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dann fragt Bruder Brenhim, ja, hast du denn keine Gabe? Hast du nur über die Gaben geschrieben? Ja, dann sagt er, so ist das. Ja, und das soll hier nicht passieren. Wir wollen auch darin vor dem Herrn und vor uns selber ehrlich sein und Gott darum bitten, uns heimzusuchen mit einer wirklichen Ausgießung des Heiligen Geistes, wo jeder andere Geist weichen muss und der Heilige Geist auf uns kommt und das heilige Feuer Gottes, um Zunge zu läutern, damit man auch mit neuen Zungen reden kann. Ihr wisst, die meisten Gläubigen sprechen mit zwei Zungen, haben zwei Gesichter und so weiter. Aber Gottes Volk soll mit einer Sprache sprechen. Und dazu war es notwendig, dass Zungen von Feuer kamen. Nicht Augen, nicht Ohren, nicht Nase, Zungen, Zunge, Zunge. Die Zunge ist das böseste Glied an unserem ganzen Leibe. Das wirklich böseste Glied. Und Jakobus schreibt, die Zunge ist vom Feuer der Hölle angezündet. Und wie viele Gläubige schon einen ganzen Wald angezündet haben und viel Unheil angerichtet, ist kaum zu beschreiben. Wenige sind derer, die wie zu Pfingsten nach der Geistestaufe der herbeigeeilten Volksmenge, was sagten sie ihnen? Was haben die Herbeieilenden vernommen? Wer weiß es? Bitte? Na, was haben Sie gehört? Was ist da gesagt worden? Hören wir Sie nicht die großen Taten Gottes verkündigen? Irgendwo muss es hier stehen. In Apostelgeschichte Kapitel 2. Wer sagt mir den Vers? Na, so schnell wie es... Ja, schon? Jawohl. Moment, ja, da beginnt es ja erst. Wie kommt es denn, in Vers 8, wie kommt es denn, dass wir ein jeder sie in unserer eigenen Sprache reden hören, in der wir geboren sind? Stellt euch vor, und ihr wisst, da geschah wirklich ein doppeltes Wunder. Einerseits das Wunder bei denen, die geistgetauft wurden, und das Wunder bei denen, über die der Geist schon kam, die neu zur Gemeinde hinzukommen sollten. Jeder hörte das, was da vorgetragen wurde, in seiner eigenen Sprache. Meder, Perser, Elamiter, 16, 17 verschiedene Sprachen. Kappadokien, Libyen, Kyrene und so weiter und so weiter. Und es heißt und muss hier irgendwo heißen, jawohl, hier steht's, in Vers 11. Auch die hier ansässigen Römer, geborene Juden und Judengenossen, alle hörten sie in ihrer eigenen Sprache. Kreta, Araber, das heißt hier, wir hören sie mit unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das ist Geistestaufe. Das ist Geistestaufe. Dass der Geist Gottes das, was Gott frisch getan hat, die großen Taten Gottes zu verkündigen, damit die Menschen überwältigt werden von dem, was Gott getan hat. Die Geistesgaben sind nicht dazu da, um vor den Menschen gehört und gesehen oder gar von ihnen gefeiert zu werden. Die Geistesgaben sind dazu da, dass Gott, wenn er schon den Mund gebrauchen will, doch selber reden kann. Stimmt's oder nicht? Dass der Geist Gottes durch den Menschen reden kann, dazu ist der Geist Gottes oder wird der Geist Gottes dem Menschen gegeben. Wir hören sie mit unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. So waren sie alle betroffen und ratlos und sagten einer zum anderen, was hat das zu bedeuten? Das waren die Angesprochenen, die vom Geist Gottes bewegten, ergriffenen. Die anderen spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weins. Es gibt immer zwei Reaktionen, wo Gott sich offenbart. Möge er es tun und sich uns und durch uns offenbaren können und uns wirklich mit einer Geistestaufe, wie sie in diesem Buch steht. So wie sie in diesem Buch steht und so wie sie hier erlebt wurde, möge er uns eine solche Geistestaufe aus Gnaden schenken. Ich bin ganz ehrlich, mir wäre es recht, wenn Bruder Russ und die Brüder dafür sind, dass wir speziell an den Mittwochabenden hierher kommen und anfangen mit Chorus zu singen und wie sich jemand geleitet fühlt, ein paar Worte sagt und dann doch vielleicht jetzt einige Mittwochabende ins Gebet gehen und schon möglichst am Anfang und dann sehen, wie es weitergeht. Wenn der Geist Gottes nicht einsetzt und das Gebet sich nicht ausweitet und so weiter, dann können wir immer noch Fragen beantworten. Aber besser wäre es, wenn Gott uns eine Antwort geben könnte. Wollen wir uns innerlich doch darauf einstellen und Gott darum bitten, zu warten brauchen wir nicht mehr. Die Wartezeit war nur 10 Tage. Es gibt nicht einen Tag, den wir warten müssten. Damals mussten sie warten, weil der Geist noch nicht gefallen ist oder war, aber seit Pfingsten braucht kein Mensch zu warten. Im Hause des Cornelius fiel der Heilige Geist bei der ersten Predigt, als sie noch gerade so im Anfang war, auf alle, die das Wort gehört haben. Möge es doch wirklich so geschehen, aus Gnaden in unserer Mitte. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Von Herzen danke ich dir für deine Gegenwart, für dein teures und heiliges Wort, für die Sehnsucht, die du in uns hineingelegt hast, dich jetzt so zu erleben wie am Anfang, dass wir die Apostelgeschichte, wie sie geschrieben wurde, erleben können. Beginne mit einer Ausgießung deines Geistes. Geliebter Herr, wir haben noch eine Bitte, dass du diejenigen bereits gebrauchen könntest, um eventuelle Hindernisse kundzutun, die in unserem Leben sein mögen. Geliebter Heiland, wir bitten dich aufrichtig und innig darum, dass dein Geist wahrhaftig redet, offenbart. Und wenn so, spricht der Herr, gesagt wird, dass du so gesprochen hast, ehe wir es so aussprechen. Geliebter Herr, wir sehnen uns danach, als ein Herz und eine Seele, ohne ein Seufzen gegeneinander, ohne irgendeine Missstimmung, ohne irgendetwas, in deine Gegenwart zu treten, gereinigt durch das Blut des Lammes, geheiligt durch das Wort der Wahrheit, eins vor dir, um als Leib zusammengefügt zu werden. Wir bitten dich, du wollest uns über alle Enttäuschungen hinweg helfen, die wir an uns, an anderen erlebt haben, wollest uns neu aufrichten, neuen Mut, neue Freudigkeit schenken, dich beim Wort zu nehmen, denn du bist heute derselbe, du bist der ich bin, nicht der ich war, sondern der ich bin. Wir danken dir dafür. Und du hast zu Moses gesagt, das ist mein Name von Geschlecht zu Geschlecht. Geliebter Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Wir sind als kleine Herde zurückgeblieben. Und es geht in Erfüllung. In der Welt habt ihr Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Geliebter Herr, wenn wir alles hören und sehen, was auf Erden vor sich geht, dann mögen wir beten, wie zu Anfang der Apostelzeit. Strecke deinen Arm aus und lass Wunder und Zeichen geschehen. Sieh das Toben der Heiden und das eitle Sinnen der Völker. Alles geht irre. O Gott, gebiete Einhalt, dass dein Volk die Besinnung bekäme und wie ein Brand aus dem Feuer gerissen wird. Wollest uns wie Simson Gnade schenken, dass wir nicht die Mühle mahlen, sondern die Säulen anpacken und die Gebäude des Babylon einstürzen. Sehen, geliebter Herr, du bist heute noch derselbe. Du kannst neue Kraft schenken, dass wir uns erheben. Wir wissen, dass du der Sieger von Golgatha bist. Satan, ist ein Lügner, ein Betrüger, ein Mörder. Er ist besiegt, entwaffnet, an den Pranger gestellt. Mögest du uns Glauben schenken, in dich und durch dich, den Glauben, der als Sieg betrachtet werden kann, der die Welt überwunden hat. Segne uns und dein gesamtes Volk auf der ganzen Erde. Suche uns heim, Herr, allmächtiger Gott. Du hast zu uns geredet und dadurch eine berechtigte Hoffnung in uns geweckt, die Verheißungen erfüllt zu sehen. Geliebter Herr, tu es in Kürze aus Gnaden. Wir danken dir für Golgatha. Wir danken dir für dein teures und heiliges Blut, für dein teures und heiliges Wort, für deinen heiligen Geist, der mächtig wirkt. Dir, dem Herrn und König, dem Herrn der Heerscharen, dir, dem alleinigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Vor dir ist kein Gott gewesen und nach dir wird keiner sein. Du bist der Erste und du der Letzte. Gott Israels, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist unser Gott geworden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Segne uns aus dem Reichtum deiner Gnade. Gib neuen Mut, neue Kraft. Nimm alle Furcht von uns und schenk uns Zuversicht. Dir, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Im Namen Jesu Christi. Amen.